Der größte Prädiktor für Stress im Unternehmen ist ein gestresster Vorgesetzter. Wenn ich als Führungsperson merke, ich bin unsicher, ich bin mit meiner Entscheidung unzufrieden und ich gerate unter Stress, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass das 1:1 durchschlagen wird auf alle Menschen, mit denen ich zu tun habe.
Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamerow.
In der heutigen Episode beleuchten wir, wie Emotionen unsere Entscheidungen lenken und warum klare Kommunikation in unsicheren Zeiten entscheidend ist. Dazu haben wir uns Verstärkung von einem Experten geholt, Professor Dr. Benny Briesemeister, führender Neurowissenschaftler und Manager bei Deloitte. Lieber Benny, wie beeinflussen Emotionen unsere Entscheidungen und wie geht man am besten mit Entscheidungen um, wenn nicht alle Fakten vorliegen? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Sinnig. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scharf und Sinnig. Lieber Simon, herzlich willkommen. Was macht das Leben? Was macht die Liebe? Was macht die Kunst? Was macht Berlin?
Ja, hallo Jörg. Na, ich glaube, das Thema, was man normalerweise nie ansprechen dürfen und sollte, was es dieses Jahr aber immer in die Schlagzeilen schafft, ist das Wetter, was katastrophal ist. Hier auch wieder, es ist Regen, es ist Sommer, es ist tropisch, es ist kalt, ich weiß es nicht. Aber es ist spannend auf jeden Fall. Es passt ja ganz gut zu unserem sonstigen gesellschaftlichen Auf und Ab aktuell, warum auch nicht hier.
Ja, das stimmt. Der Hies ist vor allem schwül irgendwie. Also bei mir. Ich sitze im Dachgeschoss immer und da keinen vorn geregnet, davor war es irgendwie heiß, jetzt wird es gerade wieder ein bisschen heiß. Simon, du wirst dich nicht fragen, warum ich dir diese Frage stelle. Musstest du heute schon große Entscheidungen irgendwie treffen?
Musste ich heute große Entscheidungen? Nee, ich glaube nicht. Also es kommt drauf an. Die Frage ist mal, Wecker ignorieren? Ja, nein. Das ist eine ganz wesentliche Entscheidung. Ob die groß ist, ist Ansichtssache. Aber sonst noch nichts Wesentliches, nein.
Sehr gut. Ansonsten hätte dir unser heutiger Gast da wahrscheinlich weiterhelfen können, den ich jetzt gerne einbringen möchte. Ich habe eine kleine Vorstellung vorbereitet. Aufgepasst. Heute haben wir die Ehre, Professor Dr. Benny Briesemeister bei Scharf und Sinnig willkommen zu heißen. Benny ist ein profilierter neurokognitiver Psychologe und beschäftigt sich seit über einem Jahrzehnt intensiv mit den Schnittstellen zwischen Psychologie, Neurowissenschaften und Marketing. Darüber hinaus ist Benny auch als Manager bei Deloitte Consulting tätig, wo er die technologischen Entwicklungen im Deloitte Neuroscience Institute leitet. Zusätzlich teilt Benny sein Wissen auch noch an Deutschlands größter Hochschule. Benny ist bekannt für seine innovativen Ansätze im Neuromarketing und hat zahlreiche Vorträge und Publikationen zu diesem Thema verfasst. Seine Forschung befasst sich, aufgepasst, mit Emotionen und deren Einfluss auf die Entscheidungsfindung, was ihn natürlich zu einem gefragten Experten in der Branche macht. Wir sind sehr froh, Benny, dass du dich trotzdem entschieden hast, heute unser Gast bei Scharf und Sinnig zu sein. Herzlich willkommen, wie schön, dass du da bist, Professor Benny
Briesemeister. Ganz, ganz herzlichen Dank. Mensch, jetzt werde ich richtig rot für das Intro, aber alles richtig. Und
sehr gut, ja, so soll es sein.
Freut mich.
Also gibt es irgendwelche wesentlichen Aspekte, die ich noch nicht im Intro erfasst habe oder was noch Bedeutendes? Hier darf geflext werden. Den Begriff habe ich von meinem Sohn gestern zum ersten Mal gehört. Es darf geflext werden.
Finde ich ein cooles Framing. Ich bin sehr, sehr schlecht im Flexen. tatsächlich nein, also aus beruflicher Perspektive hast du, glaube ich, die vielen Fäden, an denen ich irgendwie so sitze, alle genannt. Tatsächlich, wenn ich mich vorstelle, sage ich immer als erstes, ich bin Vater einer Tochter. Das ist für mich so ein wichtiges Merkmal.
Sehr gut, sehr gut.
Das ist ja, so der North Star in meinem Leben. Aber ansonsten, nein, alles schön. Hast du, glaube ich, alle meine Karrierepfade gut beschrieben.
Vielleicht kannst du uns kurz mitnehmen so in deinen Werdegang und so ein bisschen mal schildern, was dich zu Neurowissenschaft und zur Psychologie geführt hat.
Ich mache immer so den Witz, wenn man meinen Lebenslauf sieht, hat man so das Gefühl, ich hätte irgendeinen Plan gehabt und habe den quasi perfekt abgearbeitet, weil es sieht alles so aus, als wenn es alles so intentional wäre. Faktisch ist es so, ich gehöre zu der Generation, die noch entweder Wehrdienst oder Zivildienst machen musste und zu dem Zeitpunkt saß ich da und hatte einfach überhaupt gar keinen Plan, was ich machen will und habe dann so ein bisschen geguckt gehabt, was gibt es denn und habe relativ lange tatsächlich überlegt, weil ich habe mich für alles interessiert und das ist schon immer meine große Schwachstelle gewesen. Ich interessiere mich für alles und jeden und bin sehr neugierig. Mhm. Und dann hat quasi so um Haaresbreite die Psychologie gewonnen und ich habe damals gesagt gehabt, okay, ich fange jetzt einfach an, Psychologie zu studieren und gebe mir das 2 Jahre lang und wenn es da nichts gibt, was mich irgendwie packt, dann mache ich halt was anderes. Und dann gab es einen historischen Moment sozusagen. Innerhalb der Psychologie gibt es das sogenannte experimentelle Praktikum. Da lernt man halt tatsächlich so ein bisschen, wie man forscherisch tätig ist und wie das Ganze dann so in der Wissenschaft läuft. Und wir saßen da, wir waren ein relativ großer Jahrgang, hatten, glaube ich, so 140 Studierende. Und einer der Dozierenden ging nach vorne und gab halt verschiedene dieser experimentellen Praktika, die da vorgestellt wurden. Man konnte sich dann darauf bewerben, in welches man rein wollte. Und der ging nach vorne und meinte so, also erstens, ich möchte niemanden hier haben, der nicht bereit ist, Überstunden zu machen. Ich möchte niemanden haben, der keinen Bock hat auf Statistik und auf Mathematik und auf schwere Berechnungen. Ich möchte niemanden hier haben, der nicht Bock hat auf richtig Forschung. Und alle anderen sind mir herzlich willkommen, weil was ich vorhabe ist, ich will ein Studienprojekt machen, das wir danach auch publizieren können. Das fand ich so geil, dass ich gesagt habe, da bewerbe ich mich drauf. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich mit Neurowissenschaft in Berührung kam, weil da haben wir dann tatsächlich eine Studie gemacht. Wie liest das Hirn Worte? Wie verarbeitet es Worte? Wie reagiert das Gehirn auf Sprache? Und ich war tatsächlich der Einzige, der es als Erstwahl auf seiner Liste hatte von diesen 140 Studierenden.
Ich wollte gerade fragen.
War tatsächlich ein sehr kleiner Kurs. Also zum Schluss wurden dann noch 4 andere zwangszugewiesen, damit der stattfand. Das war tatsächlich mein erster Berührungspunkt mit Neurowissenschaft und da war es dann um mich geschehen, also wirklich sich angucken zu können, wie das Gehirn arbeitet, wie es Entscheidungen trifft, wie alles das, was wir so in der Psychologie als Konzepte haben, man dann wirklich messen kann und überprüfen kann. Das war so ein bisschen mein Einstieg in das ganze Thema.
Ich kann mir jetzt relativ wenig vorstellen, wie genau diese Forschung aussieht. Also ist die sehr theoretisch? Geht es über Befragungen? Geht es über Messungen? Schneidet ihr Gehirne auf, Köpfe auf? Was kannst du da noch mitnehmen?
Ja, gerne. Also das ist tatsächlich einer der, wenn ich vor größerem Publikum auftrete, ist eigentlich immer meine Intro, wenn ich nicht jemanden habe, der mich so wunderschön ankündigt, dann frage ich immer als erstes, sind Neurowissenschaftler anwesend? Wenn ja, dann muss ich sagen, ich bin neurokognitiver Psychologe. Wenn nein, kann ich sagen, ich bin Neurowissenschaftler. Der Unterschied ist ein ganz einfacher. Ein Neurowissenschaftler arbeitet für gewöhnlich an Tieren, schneidet wirklich die Köpfe auf und guckt direkt ins Gehirn rein und danach ist das Tier tot. Der neurokognitive Psychologe hat ein großes Interesse daran, dass seine Probanden den Versuch überleben. Das heißt, wir arbeiten an geschlossenen Köpfen und nutzen Methoden, mit denen wir halt indirekt messen können oder mehr oder weniger direkt. Genau, also rein praktisch sieht das Ganze so aus, es sind halt psychologische Experimente. Das heißt, das eben erwähnte Sprachexperiment, was das erste war, was ich gemacht habe, da ging es wirklich darum, wenn wir simuliertes Lesen haben, wo tatsächlich an einem Bildschirm nur einzelne Wörter präsentiert werden und dann halt innerhalb eines Satzes ein Wort nach dem anderen, unterscheidet sich das in der Art des Lesens, in dem wie das Hirn das verarbeitet, im Vergleich zu wirklich normalem Lesen, wo man einen ganzen Satz da hat und dann mit dem Auge von links nach rechts springt. Also eigentlich eine sehr methodische Studie, wo es wirklich nur darum ging, ist das, was wir in der Grundlagenwissenschaft rausgefunden haben, auch aufs echte Lesen übertragbar. Und die Methoden, die ich am meisten anwende, ist tatsächlich das EEG, Elektroenzephalographie. Das heißt, man klebt so ein paar Elektroden auf den Kopf und misst dann durch die Schädeldecke, durch die Haare, durch alles hindurch die elektrische Verarbeitung des Gehirns. Das heißt, es sind halt wirklich Experimente, wo Leute vor dem Computer sitzen im Normalfall, irgendwelche Aufgaben machen, psychologische Aufgaben und wir uns währenddessen anschauen, wie das Gehirn funktioniert. Das habe ich sehr lange akademisch gemacht und habe dann aber, um den Bogen zum zweiten Teil deiner Frage zu kriegen, festgestellt gehabt, dass natürlich die Theorie super spannend ist und man da super viel lernen kann, aber letzten Endes die Theorie halt immer isolierte Einzelfänomene sich anguckt. Und das, was ich dann gemacht habe, was so ein bisschen, glaube ich, definierend für meine weitere Karriere war, war, dass ich mir ein paar Studenten geholt habe, denen so ein EEG aufgesetzt habe und gesagt habe, so jetzt lauf mal durch den Supermarkt und mach deinen normalen Wocheneinkauf. Und mir dann angeschaut habe, können wir anhand dessen, was wirklich unter normalen, realen Bedingungen passiert, können wir trotzdem vorhersagen, welche Entscheidungen sie treffen und was da so im Supermarkt passiert. Und das hat erstaunlich gut funktioniert und darauf hat sich dann der ganze Marketingbereich, den du erwähnt hast, aufgebaut, weil man darüber natürlich überprüfen kann, welche Marketingmaßnahmen funktionieren, was kann ich eventuell verändern, wie kann ich Entscheidungen beeinflussen, wie kann ich Entscheidungen verstehen, all solche Punkte. Also ich versuche da tatsächlich die ganze Bandbreite abzudecken, so ein bisschen.
Also hätte ich diese Stöpsel am Kopf gehabt beim Einkaufen, wäre wahrscheinlich zwischendurch mal eine absolute Leere da gewesen. Weil ich mich manchmal frage, was mache ich hier eigentlich? Was war nochmal mein Auftrag?
Auch das passiert häufiger, als man denkt, ja.
Es ist ja nun so, dass man tatsächlich normalerweise oder relativ häufig aus dem Management so die Fragen gestellt bekommt, ja, da gibt es dann eindeutige Antworten. Ne? Und ja, das ist ja die Fragestellung, die man dann immer bekommt, die man gerne hätte. Wir haben eine eindeutige Frage, eindeutige Antwort. Was machen wir jetzt an der Stelle? Wo würdest du sagen, wo sind die Grenzen? Das ist eine
sehr gute Frage. Also Kriegt man eindeutige Antworten? Ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Frage, wie gut ist die Frage gestellt? Also wenn man eine sehr präzise Frage hat, dann kriegt man da normalerweise, wenn man eine gute Studie drumherum designt, auch eine relativ klare Antwort. Und da zitiere ich immer gerne einen langjährigen Kunden von mir, der uns gebucht hatte. Dann hatten wir lange Zeit, also ich glaube 2 Jahre lang nichts mehr mit ihm zu tun. Und dann hat er uns mehr oder weniger überraschend nochmal gebucht. Und dann fragte ich ihn, ob dann alles okay war mit den Ergebnissen damals. Und er meinte, ja, der Grund, warum wir hier sitzen, ist, dass das die erste Marktforschung war, die wir gemacht haben, wo tatsächlich alle Ergebnisse, die ihr uns gegeben habt, auch genauso in die Tat umgesetzt wurden und die Ergebnisse gebracht haben, die ihr vorhergesagt habt. Also man kriegt schon ziemlich klare Ergebnisse raus. Das Problem ist halt tatsächlich, das, und das ist das, was im Management dann wieder immer so ein bisschen ungern gehört wird. Entscheidungen sind komplex und die Realität ist komplex. Und je komplizierter die Frage ist, umso unklarer wird auch die Antwort natürlich. Also ich kann natürlich sagen, unter bestimmten gegebenen Bedingungen wird das und das passieren mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und wenn ihr die Wahrscheinlichkeiten in die und die Richtung verändert, dann wird das sich letzten Endes auf eure Absätze auszahlen, auf eure Umsätze, auf eure Produktentwicklung, was auch immer, die Kundenzufriedenheit. Also das kann man schon relativ gut statistisch modellieren alles. Aber letzten Endes, wo wir halt noch nicht sind und wo wirklich noch sehr, sehr viel fehlt, ist das, was man im Management gerne hat. Ja, wenn ich jetzt an diesem Stellschraube drehe, sag mir doch mal genau, wie viel Geld ich dann mehr mache im nächsten Jahr. Da muss ich dann auch sagen, ganz ehrlich, keine Ahnung, da gibt es so viele andere Einflussfaktoren, die darauf einen Einfluss nehmen. Ich kann dir sagen, dass dann die Menschen geneigter werden, aufgrund dieses Faktors das zu kaufen. Ich kann dir aber nicht sagen, wenn jetzt dann, weil ihr vorhin so schön über das Wetter gesprochen habt, wenn dann die Sonne etwas mehr scheint und die Leute einfach keine Lust haben, in den Laden zu gehen, dann wirkt das dem natürlich wieder sofort entgegen. Also die Grenzen sind, oder ich formuliere was andersrum, die Vorteile von diesem Messansatz sind, wir verstehen sehr viel darüber, wie der Mensch Entscheidungen trifft. Aber wir verstehen halt auch nur den Faktor Mensch. Alles, was drumherum passiert, was wir nicht miterheben können und nicht miterheben wollen, können wir dementsprechend auch nicht mit berücksichtigen.
Wenn ich jetzt mal aufs Personal übertragen wurde, ich stelle mir sowas vor, ich überlege mir beispielsweise, wie mache ich denn exemplarisch meinen Büroaufbau? Also wie gestalte ich meine Büroumgebung? Habe ich Großraumbüros, Kleinraumbüros? Was macht das mit den Menschen? Gibt es irgendwo den Punkt, wo du sagst, ja, da kann man dieses Instrument einsetzen oder da kann man quasi Antworten finden? Oder wo beginne ich da? Wie müsste ich mich vorbereiten, um die richtigen Fragen stellen?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich jetzt an Bürogestaltung denke, also wir haben tatsächlich mal angefangen, in solche Richtungen zu forschen und uns das anzugucken. Wir haben es allerdings nie dann irgendwie validiert, weil das Problem immer so ein bisschen ist, dass du im Sinne von Produktivität und im Sinne von Raumgestaltung, du hast keine klaren KPIs, keine klaren Kenngrößen, an denen du sagen kannst, so, das wurde jetzt wirklich besser oder nicht. Jenseits der subjektiven Daten, wo du sagst, es gefällt den Leuten jetzt besser, sie kommen lieber irgendwie ins Büro. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo du harte Produktivitätskennzahlen hast, aber das ist so ein bisschen die Schwierigkeit daran. Das ist beispielsweise so ein Punkt, wo ich sagen muss, da werden die Antworten, die du kriegst, wahrscheinlich etwas schwammiger. Was du rauskriegen wirst, ist, sind die Menschen motivierter, zum Arbeitsplatz zu kommen und zu arbeiten? Sind sie motivierter, also fühlen sie sich besser im Sinne von, nicht unbedingt im Sinne von, hey, wir sind jetzt alle happy und es sieht anders aus und es macht uns glücklich, sondern im Sinne von, sie haben eine nach außen gerichtete Aufmerksamkeit, sie können sich besser konzentrieren, haben weniger Ablenkung. Solche Geschichten kann man tatsächlich relativ gut messen. Wo es ein bisschen komplizierter wird, ist wirklich die Übersetzung dessen auf wirkliche Produktivität, wirkliche Arbeitsleistung. Die Messansätze, die wir so machen, sind im Endeffekt dazu gebaut, die psychologischen Variablen zu quantifizieren. Das heißt, Aufmerksamkeit können wir sehr gut messen, Konzentrationsfähigkeit, sowas wie Müdigkeit / Wachheit. Wie sehr kommst du in so einen Status von Flow, von gutem Arbeitsrhythmus? Das sind so Dimensionen, die man sich tatsächlich angucken kann und wo man ganz gute Aussagen treffen kann. Alles, was darüber hinausgeht, wird dann schon langsam eher so Ableitungen von Ableitungen von Ableitungen, wo andere Variablen eventuell eine Rolle spielen und das dann komplizierter wird und ungenauer.
Jetzt hatten wir vorhin schon im Intro, du hast ja auch so ein bisschen schon drüber erzählt, so Emotionen und Entscheidungsfindung. Wie spielt das zusammen? Soll eine Emotion bei der Entscheidungsfindung eine Rolle spielen? Darf sie eine Rolle spielen? Oder sollte ich mich eher auf Daten und Fakten irgendwie konzentrieren? Oder ist es eine Mischung von beiden? Was sind da so deine Erkenntnisse?
Ist wie immer nicht ganz so einfach. Also die klare Lehre, also das, was ich so spannend daran finde, ist, wenn man sich anguckt, es gibt ja in der Ökonomie, und das ist tatsächlich einer der ersten großen Fauxpas, die ich publiziert habe und dann nie richtig gestellt habe, aber wo ich korrigiert wurde und da sagt und wo ich korrigiert wurde von irgendeinem Blogger und dann gesagt habe, ja, du hast vollkommen recht damit. Es gibt das schöne Modell des Homo Oeconomicus, wo wir sagen, wir gehen davon aus, der Mensch ist ein rationaler Entscheidungsfinder. Und ich habe damals, das war so ganz in der Anfangszeit, als ich damit angefangen habe, einen Artikel dazu geschrieben gehabt und habe sehr viel darüber geschrieben, warum dieses Modell faktisch falsch ist, also warum der Mensch kein rationaler Entscheider ist, sondern warum Emotionen eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und dann wurde ich von einem anderen Blogger quasi darauf hingewiesen, ja, du machst einen Denkfehler. Der Homo Oeconomicus ist eigentlich im Ursprung nicht gedacht gewesen als ein deskriptives Modell, sondern als ein präskriptives Modell. Also du triffst gute Entscheidungen, wenn du rationale Entscheidungen triffst. Das heißt aber nicht, dass wir immer rationale Entscheidungen treffen. Das fand ich eine sehr gute Präzision, weil das letzten Endes in a nutshell das ist, worauf es hinausläuft. Und jetzt kommt das große Aber. Aber der Mensch ist immer ein emotionaler Entscheider. Also es gibt ganz tolle Studien dazu, dass in dem Moment, wo wir, also es gibt Menschen, die tatsächlich aufgrund von Hirnläsionen, aufgrund von Schädigungen, Unfällen und sowas nicht mehr in der Lage sind, emotionale Bewertungen in ihre Entscheidung einfließen zu lassen. Und das sind die schlechtesten Entscheidungsfinder aller Zeiten, weil sie dann tatsächlich wahnsinnig impulsive, wahnsinnig undurchdachte Entscheidungen treffen, weil sie den Wert an sich, der aus der Entscheidung resultiert, also die sozusagen das, was in Zukunft diese Entscheidung mit mir machen wird, nicht mehr berücksichtigen können, weil das ist eine rein emotionale Bewertung. Und das ist so ein bisschen der große Knackpunkt, auf den man sehr gut aufpassen muss. Letzten Endes ist es immer beides. Also wir wissen mittlerweile sehr viel darüber, wie Emotionen unsere Entscheidungen beeinflussen. Und man muss sehr gut aufpassen, dass man sich davon nicht sozusagen übermäßig beeinflussen lässt, weil ansonsten ist es eine emotionale Entscheidung und ich blende die Realität aus und ich versuche sozusagen nur noch so zu entscheiden, wie ich möchte, dass sich das Ganze entwickelt, unabhängig davon, wie die Realität sich wahrscheinlich entwickeln wird. Also ich brauche die Faktenlage und ich brauche die rationale Entscheidung, aber auf der anderen Seite ohne eine Bewertung der Entscheidungsoptionen, ohne eine emotionale Bewertung von, ist das eine Option, ein Outcome einer Entscheidung, der gut ist für mich oder nicht, und das ist im Endeffekt halt wirklich ein emotionaler Aspekt, wird das auch nicht funktionieren. Also ich brauche tatsächlich beides. Deskriptiv ist es tatsächlich so, dass in den allermeisten Fällen wir nicht die Kapazitäten haben, um jede Entscheidung logisch bis zum Ende zu denken, all die Informationen zu sammeln, die wir dafür bräuchten, beziehungsweise es würde dann im Zweifel auch einfach viel zu lange dauern. Deswegen sind die meisten Entscheidungen, die wir treffen, sehr stark emotional beeinflusst und trotzdem sind sie in den meisten Fällen eigentlich relativ gut, nur manchmal halt etwas zu kurzfristig gedacht.
Gibt es Techniken, Methoden, die dich in eine Situation versetzen, eine schöne Abwägung zwischen Rationalität und Emotionalität zu finden? Also ist das auch vielleicht Teil deiner Forschung, dass du weißt, wie man sich in so einen Zustand versetzt, dass man eben richtige Entscheidungen trifft?
Ja, also ich habe mal eine Zeit lang, mittlerweile bin ich davon wieder abgekommen, weil ich das dahinterstehende Unternehmen mir zu viele Daten sammelt. Aber ich habe mal eine Zeit lang eine Smartwatch getragen und tatsächlich permanent getrackt, wie ist momentan meine Herzrate und sozusagen das daraus resultierende Stressniveau. Weil je mehr wir gestresst sind, umso mehr neigen wir dazu, emotionale Entscheidungen zu treffen. Und ich habe für mich persönlich, und wir haben das auch im Kontext von so ein paar internen Studien mal so in kleinem Rahmen überprüft gehabt, das ist tatsächlich ein ganz guter Indikator dafür, wie sehr man in Richtung emotionaler Entscheidungsfindung neigt. Und wenn man zu sehr unter Stress gerät, ist mein Tipp tatsächlich immer gewesen, wenn man merkt, das Stresslevel steigt, erstmal kurz Abstand nehmen. Das muss gar nicht lang sein. Das reichen irgendwie 2-3 Minuten. Eine kleine Atemübung einbauen oder sowas, um das Stresslevel wieder zu reduzieren und dann mit etwas klarerem Kopf nochmal drüber nachdenken, würde ich die Entscheidung immer noch so treffen, wie ich sie eben getroffen hätte. Und in dem Moment, wo da auch nur der leiseste Zweifel entsteht, besser keine Entscheidung treffen, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass man dann die Entscheidung übereilt. Das war so eine Daumenregel, an der ich mich eine Zeit lang orientiert habe. Mittlerweile bin ich da wieder etwas schlechter geworden drin. Aber das hat tatsächlich eine Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert.
Weil du ja normalerweise, wenn du sehr viel Stress hast, eben auch schnell Entscheidungen treffen musst. Es warten Leute auf eine Entscheidung und du hast vielleicht nicht nochmal die Zeit, eine Stunde zu reflektieren oder 10 Minuten.
Ja, das ist auch tatsächlich ein schmaler Grat, weil, also ich merke das selber, man kann es auch ins Extrem spielen. Also ich kenne auch Menschen, die Entscheidungen immer mehr vor sich herschieben und quasi versuchen, immer mehr Informationen zu bekommen und möglichst selber gar keine Entscheidung zu treffen. Auch das ist halt kein guter Weg. Also das ist letzten Endes, ich bin ein großer Freund davon, wirklich die Dinge selber in der Hand zu haben, selber zu entscheiden und zu versuchen, eine informierte, gut durchdachte Entscheidung zu treffen. Aber halt nicht zwingend immer sofort, aber halt auch nicht ewig aufschieben. Also es ist wirklich so ein, da habe ich tatsächlich keine gute Daumenregel oder sowas, wie lange man da dann warten sollte, weil das ist auch, glaube ich, hochgradig vom Einzelfall abhängig. Das ist tatsächlich das, wie ich gelernt habe aus eigener Erfahrung, dass der Wert von Erfahrung in einem bestimmten Kontext Entscheidungen zu treffen und selber schon mal durch solche Sachen durchlaufen zu sein und zu merken, okay, die Entscheidung, die ich in ähnlicher Situation das letzte Mal getroffen habe, war vielleicht falsch oder hat sich als sehr gut entpuppt, dass man da Erfahrungswerte hat, auf die man zurückgreifen kann. Ich glaube, das ist, da hat ein höheres Gehalt aufgrund von höherer Berufserfahrung dann doch irgendwo seine Berechtigung manchmal.
Wir haben ja derzeit so zwei große Blöcke, kann man sagen. Auf der einen Seite haben wir dieses postfaktische Zeitalter, wo Dinge quasi kommuniziert werden, die man vielleicht nicht beweisen muss, sagen wir es mal vorsichtig. Und auf der anderen Seite haben wir, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, schon eine Datenverliebtheit. Also am besten sollte alles unterlegt sein mit möglichst quantitativen Daten, ja, wo immer die auch herkommen mögen. Wie siehst du das Spannungsfeld? Warum ist das so und wie sieht die Realität da aus? Was siehst du da für eine Perspektive?
Also das Spannungsfeld hast du, glaube ich, sehr gut aufgemacht. Der eine Punkt ist, oder ich gehe mal noch mal einen Schritt zurück auf die psychologische Ebene dahinter, weil das ist das, was ich tatsächlich ganz spannend finde. Wenn man sich anguckt, wie Kinder sich entwickeln und lernen. Unser Gehirn ist ja im Endeffekt auch nur ein Modell der Realität. Das heißt, alles, was unser Gehirn macht, ist, es versucht, eine Vorhersage zu treffen. Wie werden die nächsten Momente, die nächsten Minuten, Stunden, was auch immer, wie wird sich das entwickeln, was wird passieren? Und hat einen permanenten, über die eigenen Sinnesorgane, einen permanenten Abgleich mit der Realität und versucht zu validieren, ist meine Annahme darüber, wie die Welt sich verhält, ist die korrekt oder nicht? Das ist auch aus meiner Sicht der große Unterschied zwischen dem, wie der Mensch funktioniert und dem, wie wir momentan Large Language Models benutzen, die geben uns auch Antworten mit ihrem Modell der Realität, nur dass es halt ein Modell der Realität ist, was in den allermeisten Fällen halt irgendwie ein paar Jahre alt ist und nicht mehr mit der jetzigen Realität in Kontakt steht, das heißt, da keine Validierung mehr passiert. Mhm. Da funktioniert unser Hirn anders, solange wir gesund sind, solange wir die Möglichkeit haben, unsere Sinne zu nutzen, sind wir in einer permanenten Feedback-Schleife. Und das Interessante ist aber, dass diese Feedbackschleife natürlich ausgehebelt werden kann. Und das ist im Endeffekt das, wo wir in diesen postfaktischen Bereich kommen. Also wenn ich irgendwie eine Hypothese aufstelle, ich gehe mal gleich ins Extrem, irgendwelche Echsenmenschen halten Kinder in irgendeiner Pizzeria und was auch immer. Und ich in einer Bubble in der digitalen Welt bin, wo jeder das Gleiche erzählt, dann lernt mein Hirn, okay, das scheint offensichtlich so zu sein, weil es gibt nirgendwo einen Hinweis darauf, dass es anders ist. Also wird das meine neue Realität und das Gehirn, wie gesagt, hat nur ein Abbild der Realität. Das heißt, das geht sehr, sehr schnell, dass man in diese Richtung dann glaubt, dass das wirklich die Realität ist, weil so funktioniert das Gehirn. Auf der anderen Seite, das, wie man dem entgegentreten kann, ist natürlich, wie du schon sagtest, das andere Extrem. Man macht das über eine Datenverliebtheit und man trifft nur noch datenbasierte Entscheidungen, wo man aber letzten Endes quasi in etwas abgewandelter Form wieder in die gleiche Falle tritt, weil man letzten Endes versucht, seine Meinung mit Daten zu validieren, man aber gar nicht über alles Daten hat. Das heißt, man fokussiert sich sehr stark auf die Informationen, über die Daten vorliegen und die Lücken, die sich eventuell auftun, ignoriert man. Das ist so ein bisschen der Punkt, an dem ich sehr viel in meiner Zeit rein investiere und sehr drüber nachdenke, wie man da dem entgegenwirken kann und da wieder einen gesünderen Umgang mit der Realität finden kann, weil ich habe da noch keine Lösung für, aber wie du es so schön sagst, es driftet halt beides auseinander. Also es gibt die einen, die halt versuchen sehr, sehr stark auf Daten basiert das Ganze zu machen und Nachrichten nicht mehr zu trauen und immer tiefer zu gehen und immer weiter zu schauen, aber sich immer mehr halt auf Daten zu verlassen und zu übersehen, dass da eventuell noch viel, viel mehr ist als das, was in Daten vorliegt. Und es gibt auf der anderen Seite denen, die Daten komplett egal sind und wo das Ganze eigentlich mehr so ein sozialer Abstimmungsprozess geworden ist. Und meine Meinung ist, beides ist nicht gesund. Also es ist wie in eigentlich fast allen Fällen so, dass das eine Verteilung ist, wo wir jetzt die zwei Extreme erleben und wo wir es irgendwie wieder schaffen müssen, das zusammenzubringen, weil der Mittelweg aus beidem ist das, was uns in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat.
Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
Das geht jetzt wahrscheinlich so ein bisschen ins Philosophische, aber es gibt halt dann nicht die eine Realität, oder es gibt dann 8 Milliarden Realitäten, also wahrscheinlich, oder? Das muss man sich vielleicht auch mal bewusst machen. Wer kennt denn diese eine Realität?
Das ist halt tatsächlich, also da geht es definitiv ins Philosophische und da habe ich eine Position, die ein bisschen wie eine Ausflucht wirkt, aber glaube ich letzten Endes, die ich gut begründen kann. Also ich bin überzeugt davon, ohne dass ich es beweisen kann, dass es eine Realität da draußen gibt, die für jeden von uns die gleiche ist. Das Problem ist, die Erfahrung dieser Realität ist für jeden eine andere. Und wir haben nur Zugriff auf die Realität, die wir erfahren. Mhm. Dementsprechend haben wir 8 Milliarden unterschiedliche Realitäten, weil jeder was anderes erfahren hat. Aber es basiert alles auf der gleichen Realität. Das ist sozusagen der Glaubenssatz, der mich quasi so ein bisschen vorantreibt. Und die Schwierigkeit ist es halt wirklich, das beides in Einklang miteinander zu bringen. Also wir müssen lernen, unsere Annahmen über die Welt da draußen wirklich hart zu überprüfen, immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, immer wieder zu gucken. Das ist auch im Endeffekt das, was ich am wissenschaftlichen Prozess so liebe, dass man Hypothesen aufstellt und sagt, okay, es ist halt wirklich nur eine Hypothese. Ich glaube, dass es so ist, aber ich kann jederzeit sagen, wenn ich andere Daten finde, die dem widersprechen, dann muss ich das auch wieder hinterfragen und nicht so, wie es halt oftmals passiert, dass ich sage, ja, 99 Mal hat es geklappt, das 100. Mal hat es nicht geklappt. Ich ignoriere jetzt mal das eine Mal und ignoriere die Chance, was zu lernen und sage, naja, das war jetzt irgendwie ein Fehler und mache weiter in meiner Bubble und bleibe da in den sozialen Prozessen. Das ist definitiv ein sehr, sehr spannendes Spannungsfeld, absolut. Und ich bin, wie gesagt, der festen Überzeugung, dass es eine Realität gibt und dass unser biologischer Organismus gebaut wurde oder sich entwickelt hat eigentlich eher, wurde ja nicht aktiv gebaut, sondern hat sich über die Jahrtausende entwickelt, darin sich zu verhalten und damit umzugehen. Aber wir haben keine Chance, eine objektive Realität wahrzunehmen. Also das definitiv.
Boah, vielleicht wird es jetzt noch philosophischer, ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist auch, aber bin ich denn überhaupt in der Lage, eigenständige Entscheidungen zu treffen? Oder inwieweit spielt dann noch, Simon verdreht die Augen,
ja.
Inwieweit spielt dann noch die Prägung meiner Eltern, meiner Großeltern, der Generation davor, ja, und so weiter eine Rolle?
Also es gibt, das ist eine super spannende, ja, Frage, mega philosophisch. Ich kann wieder nur die neurowissenschaftliche / psychologische Antwort drauf geben. Ich bin kein Philosoph, aber ja, also ich gebe zwei Antworten darauf. Die eine Antwort ist, es gibt super spannende Experimente aus der Neurowissenschaft, wo im Endeffekt gezeigt wurde, also es fing damit an, dass eine Uhr gezeigt wurde auf dem Monitor, da lief ein Zeiger rum. Und im Endeffekt deine Aufgabe ist es zu sagen, okay, an welchem Zeitpunkt, du kannst frei entscheiden, an irgendeinem Zeitpunkt merkst du dir, wie ist der Stand der Uhr und drückst quasi eine Taste, um zu sagen, so, jetzt kann ich die Uhr anhalten. Und danach sagst du uns, zu welchem Zeitpunkt du die Entscheidung getroffen hast, die Taste zu drücken. Das Interessante ist, wenn du in die Prozesse des Gehirns reinguckst, kannst du, bevor Menschen sagen, sie haben diese Entscheidung bewusst getroffen, schon vorhersagen, er wird gleich diese Entscheidung treffen, die Taste zu drücken. Und das wurde damals interpretiert als ein, sowas wie einen freien Willen kann es nicht geben, wenn deine biologischen Prozesse, bevor du eine freie Entscheidung triffst, schon vorhersagen können, dass du diese Entscheidung treffen wirst. Das wurde dann etwas zurückgenommen, weil tatsächlich mit ähnlichen Experimenten gezeigt wurde, dass du immer noch, selbst wenn du diese Entscheidung getroffen hast und deine Biologie vorhersagt, du wirst diese Entscheidung treffen, du die Option hast, diese Entscheidung zurückzuziehen. Also du kannst sagen, ich treffe die Entscheidung, ach nee, doch nicht. Und das kriegen wir aus den Daten bisher nicht so wirklich gut raus. Deswegen ist sozusagen der Kompromiss, den man gesagt hat, also es ist eine sehr harte biologische Determination da, aber es gibt eine kleine Lücke, wo wir sagen, da könnte sowas wie ein freier Wille eine Rolle spielen. Das ist die eine Perspektive. Die zweite Perspektive, was ich halt super persönlich super spannend finde, also ich habe, hast du ja eingangs auch gesagt, ich habe einen sehr biologisch, neurowissenschaftlich orientierten Hintergrund und das ist so ein bisschen die Brille, durch die ich die Welt sehe. Und wenn man sich das anguckt, ist es tatsächlich sehr faszinierend, dass wir, je älter wir werden, umso stärker wir durch Genetik bestimmt werden. Das heißt, all die genetischen Prozesse, die wir heutzutage bestimmen können, schlagen umso stärker phänotypisch durch, je älter wir werden. Und das betrifft nicht nur quasi unser Aussehen. Das ist etwas, das weiß mein Vater auch. Das ist etwas, was mich sehr stört. Je älter ich werde, umso ähnlicher sehe ich meinem Vater. Also ich sage immer, ich weiß, wie ich ungefähr in 30 Jahren aussehen werde. Ich brauche nur meinen Vater angucken. Das ist die eine scherzhafte Komponente dahinter, aber auch, was die ganze Psychologie angeht. Also man hat immer gesagt gehabt, es gibt Persönlichkeitseigenschaften, die sind zu einer gewissen, in einem gewissen Grad sind die formbar. Man kann lernen und so weiter. Das ist auch alles richtig, aber je älter wir werden, umso mehr verkrustet das Ganze und umso mehr läuft es in den Bahnen, die genetisch determiniert sind. Das heißt, da gibt es schon eine relativ starke deterministische Komponente. Nichtsdestotrotz, es gibt immer noch das kleine Zeitfenster, wo wir sagen können, wahrscheinlich gibt es sowas wie einen freien Willen, aber der wird hart beeinflusst von ganz vielen anderen Faktoren.
Simon, möchtest du dazu noch was sagen?
Nee, das finde ich gut. Ich kann die Argumentation voll nachvollziehen, aber jetzt nur, um mal ganz kurz aufzumachen, was für ein Fass du da aufgemacht hast, Jörg. Das, also, es gab mal eine sehr, ich glaube, das größte Projekt interdisziplinär, was an der Freien Universität hier durchgeführt wurde, war Language of Emotion, was genau versucht hat, diese Frage zu beantworten mit, ich meine, 37 Disziplinen verschiedenen. Sie haben es nicht geschafft. Also das Ergebnis war nicht eindeutig, vorsichtig ausgedrückt. Und insofern die Frage, da gehst du ja in eine 400er alte Frage, was ist der Mensch zurück? Also das ist die falsche Urfrage eigentlich und die kann man natürlich nicht mal eben so beantworten.
Vielleicht also hätte man ja heute eine Lösung gefunden, hätte doch sein können, leider nicht. Was wert.
Genau, vollkommen nachvollziehbar, was Benni gesagt hat, verstehe ich völlig. Also ich würde sagen, total. Aber.
Stimmt dir vollkommen zu, also es ist ein Forschungsfeld und ich glaube auch nicht, dass es da eine endgültige Antwort drauf geben wird. Und ich weiß halt auch, also aus Languages of Emotion und aus dieser Zeit gab es auch ganz viel das Bedürfnis sozusagen, eine neutrale Methodik zu haben, mit der man sowas wie freien Willen messen kann. Daher kamen auch diese ganzen neurowissenschaftlichen Experimente. Und letzten Endes stand man da und musste halt sagen, gut, auch dieses vermeintlich neutrale Messinstrument, das natürlich auch nicht so neutral ist, wie es dargestellt wird. Also auch Neurowissenschaft geht von bestimmten Annahmen aus, hat bestimmte Perspektiven und so weiter. Auch damit kriegt man es nicht gelöst. Also
um mal in die Praxis zurückzukommen, hätte ich aber noch eine Frage. Und zwar gibt es ja noch so ein, mal im Arbeitsbereich derzeit ein ganz großes Thema und da würde mich interessieren, ob du deine Meinung zu hast oder vielleicht eine Antwort. Und zwar gibt es ja die aktuelle Generation, die auf den Arbeitsmarkt drängt. Also diese Gen Z, ja doch, die Z würde ich jetzt sagen. Da gibt es ja berechtigt oder nicht so diese Videos, wie, sage ich mal, die Stressresistenz nicht so hoch ist. Dass quasi auch der Wille, so lang zu arbeiten, nicht so ausgeprägt ist, wie das früher mal der Fall gewesen sein mag. Jetzt ist meine Frage, ist es denn so, wenn ich tatsächlich die Stressresistenz, was macht für mich den Stress aus, wenn ich quasi meine 6 Stunden da arbeite und völlig fertig bin, gehe nach Hause und verbringe 6 Stunden mit Instagram, wenn ich jetzt 12 Stunden gearbeitet habe, warum ist das eine kein Stress und das andere schon?
Also die Frage kann ich tatsächlich relativ einfach beantworten, also den letzten Teil der Frage, den Bild dahin hatte ich die Befürchtung, dass du woanders hingehst, dann hätte ich keine klare Antwort, aber Gedanken dazu äußern können. Also die Frage kann ich relativ einfach beantworten. Psychologisch gesehen ist das, was wir als Stress empfinden, es gibt 2 Perspektiven daraus. Physiologisch ist das alles das Gleiche. Also physiologisch ist Stress einfach nur eine Bereitstellung von Energie für den Körper, um auf die Anforderungen reagieren zu können, die sich aus der Umwelt stellen. Das ist einfach im Endeffekt eine Energiebereitstellung. Wir pumpen Blut in die Muskeln, wir erhöhen unseren Herzschlag, alles das, um gut reagieren zu können. Das, was wir psychologisch als Stress bezeichnen, und da gab es auch früher mal die schöne Unterscheidung zwischen Eustress und Distress. Eustress ist das, was wir gerne selber machen, was uns euphorisch macht. Distress ist alles das, was uns depressiv macht und wo wir irgendwie ja sehr unglücklich mit werden und dauerhaft belastet werden und psychisch krank werden, wenn wir es zu lange erleben. Und das ist mittlerweile weitgehend widerlegt, weil die Variable, die das Ganze unterscheidet, ist der Faktor der wahrgenommenen Kontrolle. Also in dem Moment, wo ich selber Kontrolle über die Anforderungen habe, empfinde ich das Ganze als positiven Stress. Das ist dann halt TikTok und Swipen und ich kann selber gucken, was mache ich da und habe sehr viel Kontrolle über das, was passiert. Im Berufsalltag wird es halt wahrgenommen als ein Kontrollentzug. Mein Chef sagt mir so, mach jetzt das bis dann und dann. Und ich habe eventuell sogar noch das Erlebnis, dass ich es in der Kurze der Zeit nicht schaffen kann und das negative Erlebnis haben werde, dass mein Chef mich zur Schnecke macht und so weiter und so weiter. Malen wir das alles aus. Es entzieht sich komplett meiner Kontrolle, das ist der negative Stress. Und das ist tatsächlich der ganze Unterschied dazwischen. Also wenn wir es schaffen würden, eine Umgebung zu bauen, in der die wahrgenommene Kontrolle wieder mehr in den Fokus gerückt wird, dann ist auch unter Umständen der Berufsstress ein positiv besetzter Stress. Das ist der aktuelle Stand der Forschung, soweit er mir bekannt ist. Ja, da gibt es Arbeitsgruppen, die da eventuell schon ein bisschen weiter sind als das, was ich jetzt weiß, aber das ist so der Stand von vor, ich würde mal sagen, so 5 bis 10 Jahren oder sowas, was da so die aktuelle Fachmeinung war.
Es gibt ja im Prinzip immer die Idee, also die Idee ist ja auf, ob das praktisch umsetzbar ist, ist eine andere Frage, aber man soll versucht ja ein Umfeld zu schaffen, in dem der berühmte Flow möglich ist. Unseres unaussprechlichen Kollegen, den ich bis heute nicht aussprechen kann, aber diesen Flow-Effekt. Glaubst du, dass das geht? Und wenn
Also ich glaube, man spricht ihn Csikszentmihalyi aus. Wurde zumindest mir so beigebracht.
Ich glaube auch, aber
frag mich nicht, wie man es schreibt. Genau. Also der Flow-Zustand ist extrem gut untersucht. Psychologisch betrachtet erstmal wieder. Es ist erstaunlich. Letzten Endes auch eigentlich relativ einfach, weil Flow-Zustand ist das, was sich einstellt, wenn meine Fähigkeit mit den Anforderungen in Einklang steht. Also das heißt, ich werde nicht überfordert und nicht unterfordert und habe genügend Zeit, mich konzentriert einer Aufgabe zu widmen. Dieses Gefühl von, es fließt alles und ich komme unglaublich gut voran, das ist das, was wir Flow nennen. Das Spannende daran ist, und das ist etwas, was ich tatsächlich auch erst selbst letztes Jahr gelernt habe, ich kannte Flow tatsächlich wirklich nur aus diesem psychologischen Konstrukt, also wir, und letzten Endes arbeitsorganisatorisch dann auch mit der Anforderung, lasst uns versuchen, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, wo Anforderungen und Fähigkeiten der Mitarbeiter möglichst gut zusammenpassen, sodass wir halt möglichst effizienter arbeiten. Dem widersprach dann das ganze Multitasking und sowas obendrauf kam, aber das ist eine andere Baustelle. Das Spannende ist tatsächlich, man kann Flow messen. Also man kann, wenn man so ein EEG auf dem Kopf hat, Flow tatsächlich messen. Das hat ein charakteristisches Signal. Und wenn du etwas messen kannst, da sind wir wieder bei der Datenverliebtheit, dann kannst du das visuell feedbacken. Und das wiederum heißt, man kann Menschen dazu trainieren, mittels Neurofeedback nennt sich das dann. Also man zeigt ihnen wirklich ihre eigenen Hirnsignale, übersetzt es eventuell in, keine Ahnung, so ein Ampelsystem oder sowas. Dann können die lernen, sich selber in so einen Flow-Zustand zu versetzen. Und das ist, ich glaube, ungefähr vor 5 Jahren so in dem Dreh. Das ist Forschung, die ursprünglich von der DARPA in den USA fürs Militär entwickelt wurde und angefangen wurde. Da haben sie dann Soldaten trainiert, sich quasi mental in so einen Flow-Zustand zu begeben und haben dann Schießübungen mit denen gemacht. Und es war absurd, wie schnell die gelernt haben, also wenn man untrainiert hatte, wie schnell sie gelernt haben, gut zu schießen. Und ich nagelt mich nicht genau auf die Zahl fest, aber so in den Bereich um 30% Steigerung der Präzision von Schützen mit Gewehren wurde allein durch dieses Neurofeedback erreicht. Kann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger gewesen sein, aber irgendwie sowas in dem Dreh war das. Also das kann man tatsächlich messen, man kann es trainieren und man kann es ganz gezielt nutzen. Das habe ich letztes Jahr erst gelernt und hat mich ziemlich umgehauen. Also das ist so eine offene Baustelle, die ich auch gerne nochmal tiefer reingucken wollen würde, weil das ist also von Arbeitsergebnissen her für die Art und Weise, wie wir eventuell in Zukunft arbeiten, wäre das ein großer Schritt.
Ich hätte nochmal eine andere Frage. Du hattest vorhin mal gesagt, wenn man vielleicht an der Entscheidung zweifelt, dass ich sie dann vielleicht nochmal überdenken muss. So, vielleicht nochmal mich ein bisschen zurücknehmen, ein paar Minuten, Stunden, wie immer. Aber kann ich denn heute in Zeiten von Multikrisen, wir müssen sie nicht einzeln benennen, kann ich denn zweifelsfrei Entscheidungen treffen?
Jein. Also das Schöne ist, wenn ich an Entscheidungsfindung denke, ich mache mal das ganz einfache Beispiel. Wir haben eine Entscheidung, es gibt 3 Optionen und ich muss für eine dieser Optionen entscheiden. Also wirklich ganz basale, einfache Sache, keine Ahnung. Esse ich jetzt ein Vanilleeis, ein Erdbeereis oder ein Schokoladeneis? Total platt, total banal. Mhm. Das Schöne ist, wir können zeigen, jetzt mal angenommen, alle 3 Optionen wären für mich individuell nahezu gleichwertig. Dann gibt es Prozesse, dass im Endeffekt alle Entscheidungsoptionen miteinander verglichen werden und sich über die Zeit tendenziell ein Favorit eventuell herauskristallisiert. Und in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffe und sage, den will ich, setzt bei gesunden Menschen ein psychologischer Prozess ein, bei dem alle Optionen, für die ich mich nicht entschieden habe, abgewertet werden und die, für die ich mich entschieden habe, aufgewertet werden. So, das muss ich vorweg schicken, weil gibt es eine Entscheidung ohne Zweifel bis zu dem Zeitpunkt, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, nicht. Also bis dahin ist immer eine gewisse Unsicherheit da und eine gewisse Option, dass die anderen Möglichkeiten eventuell die besseren Optionen gewesen sind. Deswegen ist es auch wichtig, irgendwann eine Entscheidung zu treffen. Denn nachdem man die Entscheidung getroffen hat, wie gesagt, unter der Annahme, es handelt sich um einen psychologisch gesunden Menschen, dann finden dann psychologische Prozesse statt, die dafür sorgen werden, dass du ziemlich sicher bist, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Auch da gibt es wieder Korrekturmechanismen. Aber ab da kann man tatsächlich sehr, sehr sicher sein, ja.
Ich dachte jetzt eben auch so, Top-Management, du musst Entscheidungen treffen fürs Unternehmen, die vielleicht hunderte, tausende von Mitarbeitern betreffen. Da ist es dann vielleicht nicht ganz so einfach wie bei der Entscheidung, welches Eis oder so würde ich jetzt wählen, weil du einfach wahnsinnig viel Verantwortung irgendwo hast für das Unternehmen, vielleicht für die Aktionäre, für die Gesellschafter. Aber da ist es auch nicht großartig viel anders. Oder wie ich, dann ist es Gute, einfach eine Entscheidung getroffen zu haben und hinter der zu stehen und die Sicherheit zu vermitteln, dass es wohl die richtige Entscheidung ist.
Darauf auch wieder 2 Antworten. Die erste Antwort ist zu dem Teil der Frage, da ist es genauso. Ja, da ist es tatsächlich genauso, dass also im Sinne von der Mechanismus ist genau der gleiche. Die Psychologie, das ist das, was ich so faszinierend daran finde. Die eine Sache, die sich in unserer Welt quasi nicht ändert, ist unser Hirn. Also unser Hirn, egal was da draußen passiert, funktioniert im Wesentlichen immer noch genauso, wie es vor mehreren tausend Jahren funktioniert hat, weil einfach die Evolution nicht schnell genug ist, um da Anpassungen vorzunehmen. Und gerade dadurch, dass sich die Anforderungen jetzt immer schneller ändern, wird wahrscheinlich auch der evolutionäre Druck erstmal, zumindest in unserer Lebenszeit, definitiv nicht und auch in den kommenden Generationen nicht so groß werden, dass da große selektive Prozesse greifen werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass was so wie unser Hirn heute Entscheidungen trifft, ist wahrscheinlich immer noch das gleiche, wie es vor 1000 Jahren die Entscheidung getroffen hat und in 1000 Jahren treffen wird. Das zu diesem Teil der Frage. Der zweite Punkt ist natürlich etwas komplexer. In dem Moment, wo ich in einem Unternehmen Entscheidungen treffe, die eventuell einen sehr großen Einfluss haben, wiegen diese Entscheidungen natürlich deutlich schwerer. Die psychologischen Prozesse bleiben die gleichen. Das Problem, was wir haben, gerade im Top-Level-Management und im unternehmerischen Kontext, ist, wenn ich so einfache Entscheidungen habe, wie welche Eissorte treffe ich, die kann ich beliebig oft unter gleichen Umständen wiederholen und kann untersuchen, war das eine gute Entscheidung zum Schluss oder nicht. beim Top-Level-Management, wenn ich da eine Entscheidung einmal getroffen habe, werde ich die gleiche Entscheidung mit hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht noch ein, zweimal in meiner Lebenszeit treffen und das war's. Das heißt, wir können, wenn man jetzt wissenschaftliche Kriterien ansetzt, relativ schwer nur sagen, sind wir uns wirklich sicher, dass es eine gute Entscheidung war. Was wir aber mit Sicherheit sagen können, ist, dass eine schnelle, klar kommunizierte und gut dokumentierte Entscheidung im Unternehmensprozess einen Wert für sich darstellt für alle Mitarbeiter. Also da muss man auf jeden Fall auch miteinander abwägen. Super. Wenn ich selber unsicher bin und zu lange diese Unsicherheit hinauszögere, wirkt das auf meine ganze Belegschaft. Und das ist auch eine der Sachen, die ich sozusagen im Unternehmertum und in der Beratung sehr, sehr gerne anbringe, weil wir uns dessen ganz oft nicht bewusst sind. Der größte Prädiktor für Stress im Unternehmen ist ein gestresster Vorgesetzter. Also es gibt den schönen Witz, nichts ist so ansteckend wie Stress. Und gerade im Berufskontext heißt es, wenn ich als Führungsperson merke, ich bin unsicher, ich bin mit meiner Entscheidung unzufrieden und ich gerate unter Stress, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass das 1:1 durchschlagen wird auf alle Menschen, mit denen ich zu tun habe. Das heißt, bei mir ist es umso wichtiger, dass ich möglichst zu einer guten Entscheidung komme, mit der ich selber zufrieden bin und das in einem Zeitraum schaffe, der vertretbar ist, was auch immer das heißt. Also es hängt halt dann wirklich sehr von der Entscheidung ab. Aber je länger ich es hinauszögere, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine gesamte Belegschaft einfach auch unter Unsicherheit angesteckt wird und gestresst werden wird, schlechtere Entscheidungen trifft und das quasi komplett nach unten durchkaskadiert.
Ja, das finde ich großartig. Das finde ich wirklich, wirklich so. Es klingt zu einfach, ne? Es klingt zu einfach.
Die Lösung ist leider
manchmal
schwierig.
Manchmal meint man die Leute, manchmal meint man die Leute vielleicht mitnehmen und abwägen und so weiter und so fort, aber dann bleibt vielleicht auch viel Unsicherheit übrig.
Also könnte man sagen, dass gerade in dieser Zeit, die jetzt gerade herrscht, wo man sagen kann, es gibt sehr viele Stressoren von außen, die wir als Unternehmen auch gar nicht beeinflussen können. Also ich sage jetzt mal Makrodaten, Friedensgeschichten, Kriegsgeschichten, also weiß ich nicht. Produktivitätsketten etc. Würde das bedeuten, also das, was ich eigentlich machen kann, ist das, dass ich meine Kommunikation klar halte und sage, wo es hingeht, also wo wir gerade hingehen wollen und also eigentlich ist Kommunikation die Hauptaufgabe.
In solchen Fällen ist es zumindest eine der absoluten Hauptaufgaben, ja. Also klar brauche ich eine gute Unternehmensstrategie, ich muss irgendwie mir gut überlegen, wie wollen wir uns diesbezüglich positionieren. Aber die beste Strategie hilft halt nichts, wenn sie nicht klar kommuniziert ist. Also das Beste, was ich machen kann, ist halt wirklich selber für mich schnell klar werden, wie wollen wir uns dazu positionieren, was ist unsere Strategie, damit umzugehen und die dann auch ganz klar zu kommunizieren und jedem Mitarbeiter klar zu machen, okay, wir wissen, es sind schwierige Zeiten, wir können Multikrisen nicht verhindern. Unser Weg, damit umzugehen, ist der folgende. Das ist unser Guiding North Star. Das ist das, was wir machen werden. Und bis auf Weiteres, bis wir neue Daten haben, bis irgendwas dagegen spricht, diese Strategie umzusetzen, ist das der Weg, den wir gehen wollen. Ja.
Also steigert interne Klarheit äußere Resilienz.
Absolut. Wenn man
das so sagen kann.
Absolut.
Okay. Also was mir klar ist, Benni, dass es ein unglaublich interessantes Gespräch war und ich gerne das Gespräch fortsetzen würde. Also du bist herzlich eingeladen, wenn du möchtest, dass wir noch eine zweite, sehr vielleicht gerne. Sogar noch eine dritte Episode irgendwann aufnehmen. Ich habe die wenigsten Fragen, die ich mir notiert hatte, gestellt. Benni, es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne, mir auch.
Super. Dann, liebe Hörerinnen, wir werden Benni nochmal einladen. Vielleicht folgst du dieser Einladung. Wir würden uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Gespräch, für die Runde und wir hören und sehen uns.
Ja, tschüss. Vielen Dank.
Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.